Sie kommt allein aus dem Wald geritten, 17 Jahre alt, im kalten, feinen Märzregen. Marie aus Frankreich. Es ist 1158 und die Welt geht erschöpft dem Ende der Fastenzeit entgegen. Bald ist Ostern, früh in diesem Jahr. Die Saat auf den Feldern streckt im dunklen, kühlen Boden die ersten Keimblätter aus, bereit für den Ausbruch ins Freie. Zum ersten Mal sieht Marie das Kloster, bleich und unnahbar auf einer Anhöhe in diesem klammen Tal, in dem sich die vom Meer aufziehenden Wolken beständig an den Bergen abregnen. Die meiste Zeit des Jahres ist die feuchte Landschaft smaragdgrün und saphirblau und birstförmlich vor Leben, wimmelt es hier von Wassermolchen, Buchfinken und Schafen, während Pilze die zarten Köpfe aus dem fruchtbaren Boden drücken. Doch jetzt, zum Ende des Winters, ist alles düster und grau. Ihr altes Schlachtross schleppt sich mutlos dahin, und in einem Weidenkäfig auf der Truhe hinter ihr sitzt zitternd ein Merlin. Der Wind verstummt. Die Bäume regen sich nicht mehr. Marie spürt, wie die Augen der Landschaft auf sie gerichtet sind. Sie ist groß, mehr Riesin als Mädchen. Ungelenk und mit hervorstehenden Ellenbogen und Knien. Der feine Regen sammelt sich, bis er in Bächlein ihren Seehundmantel hinunterrinnt und ihr Kopftuch durchweicht, das eigentlich grün ist, aber jetzt schwarz. In ihrem reizlosen, angewinischen Gesicht liegt keinerlei Schönheit, nur Klugheit und noch ungezügelte Leidenschaft. Es ist nass, aber vom Regen, nicht von Tränen. Dass man sie vor die Hunde geworfen hat, muss sie erst noch beweinen. Zwei Tage zuvor hatte Königin Eleonore unvermittelt in der Tür von Maries Kammer gestanden, ganz Busen und goldblondes Wallen, mit Zobelpelz im Inneren des blauen Gewands, einem Juwelregen, der sich von Ohren und Handgelenken ergoss, einem glänzenden Rosenkranz und so starkem Parfüm, dass es einen fast niederstreckte. Entwaffnen durch Überwältigen, das war schon immer ihre Strategie gewesen. Ihre Hofdamen hinter ihr verkniffen sich das Grinsen. Unter diesen Verräterinnen war auch Maries Halbschwester, genau wie Marie eine uneheliche Schwester der Krone, die Frucht auf Abwege geratener väterlicher Lust. Doch das affektierte Ding hatte den Nutzen von Beliebtheit bei Hofe erkannt und war kreidebleich davongerannt, als Marie sich mit ihr anzufreunden versucht hatte. Sie würde eines Tages eine walisische Prinzessin werden. Marie knickste linkisch und Eleonore schwebte mit zuckenden Nasenflügeln ins Zimmer. Die Königin sagte, es gebe Neuigkeiten. Nein, was für erfreuliche Neuigkeiten, welch eine Erleichterung. Just in diesem Moment habe sie den päpstlichen Dispens erhalten. Dem armen Pferd sei beinahe das Herz zersprungen, so schnell sei es galoppiert, um ihn noch heute Morgen zu überbringen. Die Mühen, die sie, die Königin, höchstpersönlich im Laufe der letzten Monate auf sich genommen habe, hätten sich ausgezahlt. Und die bedauernswerte, uneheliche Marie aus nirgendwo in Le Maine sei nun endlich zur Priorin eines königlichen Klosters ernannt worden. Was für eine wundervolle Nachricht. Endlich wusste man etwas mit dieser merkwürdigen Halbschwester der Königin anzufangen. Endlich war Marie für etwas zu gebrauchen. Die dunkel umrandeten Augen der Königin ruhten für einen Moment auf Marie, bevor ihr Blick zu dem hohen Fenster schweifte, das auf die Gärten hinausging und dessen Läden offen standen, so dass Marie, wenn sie sich auf Zehenspitzen stellte, die Flanierenden draußen beobachten konnte. Als Maries Lippen ihre Starre überwunden hatten, sagte sie heiser: Sie danke der Königin für die außerordentliche Ehre ihrer Aufmerksamkeit. Doch nein, oh nein, sie könne unmöglich Nonne werden. Sie sei unwürdig und zudem mangele es ihr gänzlich an göttlicher Berufung. Und es stimmte. Die Religion, in der man sie erzogen hatte, war ihr trotz des Reichtums an Mysterien und Zeremonien immer leicht töricht vorgekommen. Denn wie konnte es sein, dass Babys in Sünde geboren wurden? Warum sollte sie zu unsichtbaren Mächten beten und Gott eine Dreifaltigkeit sein? Und warum sollte sie, die spürte, wie ihre Größe in ihrem Blut pulsierte, weniger wert sein, weil die erste Frau aus einer Rippe geformt worden war, eine Frucht gegessen und daraufhin den müßigen Garten Eden verloren hatte? Das ergab doch keinen Sinn. Ihr Glaube hatte schon früh in ihrer Kindheit eine andere Richtung eingeschlagen und würde immer weiter in seine eigene Geometrie hineinwachsen. Kantig und majestätisch. Doch mit 17 in dieser schlichten Kammer am Hof zu Westminster konnte sie der eleganten, geschichtenverliebten Königin nicht das Wasser reichen, die, wenn auch klein und zierlich, sämtliches Licht, sämtliche Gedanken in Maries Kopf und sämtliche Luft aus ihren Lungen aufsog. Eleonore sah Marie einfach nur an, und Marie fühlte sich so klein wie zuletzt in Le Mans, als ihre Mutter, nachdem ihre 6 Amazonentanten schon das Zeitliche gesegnet, geheiratet oder den Schleier genommen hatten, ihre Hand ergriffen, sie auf das wachsende Ei zwischen ihren Brüsten gedrückt und mit einem strahlenden Lächeln und Tränen in den Augen gesagt hatte: »O Liebling, verzeih mir, ich sterbe. Dieser große, kräftige Körper, so plötzlich nur noch Haut und Knochen, beißender Atem und dann gar kein Atem mehr.« Und Marie, die alles Leben, das sie in sich trug, all ihre Gebete in die Rippen ihrer Mutter gepresst hatte. Doch das Herz stand still. Die bitterlichen Qualen der 12-Jährigen auf dem Friedhof auf einer windigen Anhöhe, gefolgt von 2 Jahren Einsamkeit, weil die Mutter darauf bestanden hatte, dass ihr Tod geheim bleiben musste, weil die Wölfe der Familie Marie ihr gesamtes Erbe entreißen würden, sobald sie davon erführen. Denn sie als uneheliches Kind, Frucht einer Vergewaltigung und noch dazu ein Mädchen, hatte kein Anrecht auf irgendetwas. 2 einsame Jahre, in denen Marie dem Land abrang, was sie nur konnte. Dann das Hufgetrappel von fern auf der Brücke und die Flucht hinauf nach Rouen, anschließend über den Ärmelkanal zum königlichen Hof ihrer gesetzmäßigen Halbschwester in Westminster, wo jeder Mann entsetzt war über die ausgehungerte, keinerlei Manieren besitzende Marie und ihren ungelenken, grobknochigen Körper und wo man ihr die meisten Privilegien, die mit ihrem königlichen Blut einhergingen, wegen persönlicher Makel wieder entzog.